Briefwahl rekordhoch, Wahlmanipulation in Brandenburg, UN-Zukunftspakt. Nun kommt weltweiter Digitalzwang für alle. Wie schwer Verbrecher? Innenministerium verbannt kritische Journalisten aus dem Parlament. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Wahlmanipulation in Brandenburg? Wie bei den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen soll die Briefwahlbeteiligung auch in Brandenburg diesmal in Rekordhöhe gelegen haben. Bei 32,5%. Marcel Luthe, ehemaliger Abgeordneter der FDP, kommentierte das wörtlich. Es ist schon kurios, wenn die AfD Brandenburg als einzige Partei und dann auch noch um etwa 100% mehr Urnen als Briefwähler hat. Luthe hatte bei der letzten Bundestagswahl einige gravierende Fehler aufgedeckt, die zur Wahlwiederholung in einem Viertel der Berliner Bezirke führten. Und tatsächlich birgt die Briefwahl Manipulationspotenzial. So besteht etwa stets das Risiko der doppelten Stimmabgabe, also per Brief und vor Ort. Weiter kann nicht überprüft werden, ob etwa Familienangehörige oder Pfleger die Wahlentscheidung beeinflussen. Bei der Wahl in Brandenburg lag die SPD nur ca. 20.000 Stimmen vor der AfD. Damit könnten bereits kleinere Manipulationen für einen Wahlsieg ausschlaggebend sein. Die Landtagswahl in Brandenburg hat die Linkspartei geradezu pulverisiert. Nur noch 3% der Wähler entschieden sich für die einstige Potsdamer Regierungspartei. Und das Debakel scheint nun einen innerparteilichen Streit auszulösen, den die Linke nach ihren Niederlagen in Sachsen und Thüringen noch vertagen konnte. Wie die parteinahe Zeitung ND berichtet, suchen viele Genossen die Schuld für den Niedergang nun bei der EU-Abgeordneten Carola Rackete. Denn die einstige Migrantenkapitänin hatte in Brüssel für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine gestimmt und damit gerade unter ostdeutschen Linken für massive Verärgerung gesorgt. Der Schuldvorwurf an Rackete ist jedoch indirekt vor allem ein Misstrauensvotum gegenüber dem Bundesvorstand der Linken. Denn dort war Rackete im Vorfeld der EU-Wahl als Kandidatin durchgesetzt worden. Die Personalie passte zum Kurs der Parteiführung, die Linke vor allem auf urbane, akademische und linksaktivistische Wählerschichten auszurichten. Ein Kurs, für den wohl auch die bislang praktisch designierte neue Vorsitzende Ines Schwertner stehen dürfte. Dass die Linke auf ihrem Parteitag im Oktober somit in gegenseitigen Schuldzuweisungen und Richtungskämpfen versinkt, ist durchaus zu erwarten. Bei der UN-Vollversammlung wurde am Sonntag der sogenannte Zukunftspakt verabschiedet. Das Abkommen, das unter der Führung des deutschen Außenministeriums entstand, konnte aufgrund des Widerspruchs einiger Länder in mehreren Punkten entschärft werden, wie etwa bei der Schaffung einer sogenannten Notfallplattform. Damit hätte UN-Generalsekretär Antonio Guterres jederzeit Notstände ausrufen können. Doch der totalitäre Wunsch des Baerbock-Ministeriums sei nicht erfüllt worden, schreibt Alternativjournalist Norbert Hering. Heikel sei hingegen die Einigung auf den globalen Digitalpakt, der ebenfalls beschlossen wurde. Dabei soll jeder Mensch mit einem biometrischen digitalen Ausweis versehen werden. Der Kampf gegen Desinformation, den Ursula von der Leyen Anfang des Jahres beim Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos ausgerufen hatte, wird nun also auf eine globale Ebene gehoben. Jeder Mensch mit einer abweichenden Meinung könne nun als Verbreiter von Desinformation eingeordnet und vom System bestraft werden, warnt etwa US-Ärztin Sherry Tenpenny. Menschen mit unliebsamen Meinungen drohen Kontensperren, Einkaufsverbot oder die Sperre von Zug- und Flugreisen. Nächster Testballon. Nun schafft die Deutsche Bahn die Barzahlung ab. Testweise werden 9 Fahrkartenautomaten auf bargeldlose Zahlung umgestellt. Bereits im Vorjahr wurde bei 10 Automaten die Barzahlung abgeschafft. Stattdessen solle man die gerichtlich umstrittene Datenkraken-App DB Navigator oder die App Fairtick nutzen. Wie es heißt, der Projektverantwortliche Alexander Joche gesteht ein, dass damit die Akzeptanz der Apps getestet werden soll. Doch die Bahn betreibe mit FDP-Verkehrsminister Volker Wissing eine Kampagne, um die Menschen auf digital überwachte Verkehrswege zu zwingen, wie Alternativjournalist Norbert Hering auf seinem Blog schreibt. Denn Wissing subventioniere mehrere Projekte zur Bargeldbeseitigung im Nahverkehr. So kann etwa seit dem 1. September in Berlins Bussen nur noch bargeldlos bezahlt werden. Aber auch in der Schweiz gibt es derartige Vorstöße. Laut einem Beschluss des Berner Parlaments muss die Regierung der Bahngesellschaft untersagen, auf bargeldlose Fahrkartenautomaten umzustellen. Doch der parlamentarische Beschluss kümmert die Regierung wenig. Die Automaten seien bereits bestellt und eine Rücknahme nicht durchführbar. Und das, obwohl nach dem Schweizer Währungsgesetz Beträge bis zu 100 Franken ausnahmslos von jedermann anzunehmen sind. Vielerorts werden also erste Tests durchgeführt, um das Bargeld schließlich wohl ganz abzuschaffen. Es sind nur noch 5 Tage bis zur großen Auf-1-Wahlberichterstattung aus dem österreichischen Parlament. Und jetzt schlägt das System Alarm. Bereits vor Monaten hat sich Auf-1 völlig legal und formal bei der Parlamentsdirektion akkreditiert. Nun soll die Sendung verhindert werden. Denn eine alternative und unabhängige Berichterstattung ist für das System offenbar unerträglich. Linke Medien wie der Standard und der Kurier sowie die Nationalratsabgeordneten Eva Blimlinger von den Grünen und Henrike Brandstötter von den Neos haben sich bereits zu Wort gemeldet. Sie sprechen von einem Tabubruch oder attestieren, Zitat, das geht gar nicht. Auf der Nachrichtenplattform X überschlagen sich indes linke Agitatoren mit Rechtsextremismusvorwürfen und Lügen wie dem angeblichen Verbot von Auf-1 in Deutschland. Inzwischen hat sich sogar die einschlägige Bundesstelle für Sektenfragen zu Wort gemeldet, die bereits vor Monaten Corona-Maßnahmenkritiker als gefährlich bezeichnet hatte. Durch eine Zulassung unseres Senders werde, Zitat, die politisch vereinnahmte und von Verschwörungstheorien geprägte Berichterstattung von Auf-1 legitimiert. So die Sektenbeauftragten. Damit ist klar, der tiefe Staat wird in den nächsten Tagen alles versuchen, um Auf-1 am Wahlabend aus dem Parlament zu verbannen. Doch nicht nur Auf-1 ist ins Visier des Systems geraten. Aus Angst vor einer freien und kritischen Wahlberichterstattung hat das Innenministerium von Gerhard Karner, ÖVP, bereits 4 Journalisten die Akkreditierung für das Parlament verweigert. Während man den Betroffenen selbst keine konkreten Gründe nannte, hat die FPÖ auf Anfrage herausgefunden, dass man sich dabei auf § 22 des Sicherheitspolizeigesetzes stützt. Damit sollen, Zitat, gefährliche Angriffe auf Leben, Gesundheit, Freiheit, Sittlichkeit, Vermögen oder Umwelt verhindert werden, sofern solche Angriffe wahrscheinlich sind. Mit anderen Worten, ÖVP-Innenministerium und Geheimdienst setzen kritische Journalisten auf eine Stufe mit Schwerverbrechern. FPÖ-Mediensprecher Christian Hafenecker ruft daher insbesondere die Journalistenverbände dazu auf, sich von diesem, Zitat, abscheulichen Verhalten einer völlig machtbesoffenen ÖVP-Clique schnellstens zu distanzieren. Doch auch die Parlamentsdirektion dürfte mit dem eigenmächtigen Vorgehen des Innenministeriums nicht einverstanden sein. Laut FPÖ wolle diese in eine rechtliche Erörterung mit dem BMI eintreten und die Sachlage klären. Es bleibt also spannend, doch in jedem Fall steht fest, Auf-1 berichtet am kommenden Sonntag live über die Schicksalswahl in Österreich. Wieder einmal sollen die FPÖ und Herbert Kickl kurz vor den Wahlen in die Nähe des Rechtsextremismus gerückt werden. Diesmal sind es die jüdisch-österreichischen Hochschüler, die mit perfiden Nazi-Vergleichen aufwarten. Im Rahmen einer 7-tägigen Mahnwache wird der Spruch »Herbert Kickl hätte uns deportiert« an die Wand des prominenten Burgtores am Wiener Ring projiziert. Man wolle damit auf die, Zitat, historische und gegenwärtige Gefahr aufmerksam machen, die von Volkskanzlern am Heldenplatz ausgeht. An der Aktion beteiligt sind unter anderem die Autorin Elfriede Jelinek, der ehemalige Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Ariel Musikant und Erik Frey, Redakteur der österreichischen Tageszeitung Der Standard. Weiter beteiligt sich an der Hetzkampagne mit Bini Gutmann auch ein Vertreter des World Jewish Congress. FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker zeigt sich schockiert über die, Zitat, Idee, mit Hilfe des Holocausts Polemik in einem Wahlkampf zu machen. Die ehemalige Bundessprecherin der Grünen, Madeleine Petrovic, stellte sich in der Corona-Zeit gegen die Linie ihrer ehemaligen Partei. Nun kandidiert sie mit der Liste Petrovic erstmals bei der Nationalratswahl. Welche Pläne hat sie im Fall einer Regierungsbeteiligung? Das erfuhr auf 1 Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer bei einer Diskussionsrunde in Wien.
Keplerplatz in Wien Favoriten. Drogenumschlagplatz und Kriminalitäts-Hotspot. Hier hat am vergangenen Freitag die Liste Petrovic eine Diskussion zum Thema Migration und Integration abgehalten. Spitzenkandidatin Nora Sammer fasst die Position der Liste zusammen.
Prinzipiell gibt es Probleme, die muss man klar ansprechen. Es gibt eine Verfassung, an die müssen wir uns alle halten. Aber wir wollen diese Propaganda und Hassmache gegen Migranten aufbrechen. Also es geht darum, dass wir gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden.
Konkrete Maßnahmen betreffen eine strikte Trennung zwischen Asyl und Migration, die Bekämpfung von Fluchtursachen sowie stärkere Investitionen in Bildung und Integration. Legitime Gründe für Asyl sollen sich auf politisch Verfolgte beschränken, wie Madeleine Petrovic ausführt.
Außerdem muss es ja um politische Verfolgung gehen, nicht um wirtschaftliche Ursachen oder auch Krieg ist eigentlich in der Form keine Fluchtursache nach der Genfer Konvention.
Was ist mit jenen Migranten, die diese Kriterien nicht erfüllen und in den letzten Jahren zu Hunderttausenden eingewandert sind?
Wenn sie schon einmal hier sind, dann muss man sich um die Leute kümmern und bevor man neue holt, ja, und feststellen, wer ist integrierbar, wer ist nicht integrierbar.
Zwar grenzt man sich in der Migrationsfrage klar von der FPÖ ab, doch von einer sogenannten Brandmauer zu ihr hält Madeleine Petrovic nichts.
Wenn eine Partei nicht verboten ist, dann hat das Volk zu beurteilen, wie stark diese Partei sein soll. Dass da andere sagen, aber im Vorfeld, ihr könnt sie zwar wählen, aber wir werden sie dann trotzdem irgendwie ausschließen, das halte ich eigentlich für undemokratisch. Das geht nicht.
Höchste Priorität hätte bei einem Einzug in den Nationalrat das Thema der Corona-Aufarbeitung.
Nie wieder dürfen wir Menschen so grundlos einsperren und nie wieder darf es sein, dass Politiker sich da anmaßen, über alle medizinischen Erkenntnisse hinweg Menschen unter Druck zu setzen und mit Sanktionen zu belegen.
Doch ungeachtet, ob der Einzug gelingt, die Liste Petrovic wird es weitergeben.
Also ich hoffe, dass wir doch einziehen. Umfragen waren schon oft einmal sehr daneben. Aber was immer ist, wir werden weitermachen. Also wir sind gekommen, um zu bleiben.
Wie sich Madeleine Petrovic die Corona-Aufarbeitung konkret vorstellt, das erfahren Sie im gesamten Beitrag unter www.auf1.tv. Und weshalb diesmal im EU-Parlament ein Mikrofon abgedreht wurde, das erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Die junge Werteunion hat gestern ihre Trennung von der Mutterpartei angekündigt. Als Grund gibt die Jugendorganisation unter anderem den Parteieintritt des früheren AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen an. Dieser sei nach Ansicht der Jungpolitiker zu liberal und eine destruktive Kraft in der Partei. Außerdem würden sie innerhalb der Werteunion gegängelt und als zu weit, Zitat, rechtsaußen betitelt. Während einer Sitzung im EU-Parlament wurde dem polnischen Abgeordneten Grzegorz Braun das Mikrofon abgeschaltet, als er sich gegen eine Fortführung des Ukraine-Krieges positionierte. Wörtlich sagte er, wir helfen dem ukrainischen Volk nicht, das Schutz sucht, das aus seinem eigenen Land flieht und danach wurde das Mikrofon abgeschaltet. In den sozialen Medien löste der Fall eine heftige Debatte über die Meinungsfreiheit im EU-Parlament aus. Die Bundesregierung investiert bis zu 6,7 Millionen Euro in ein Projekt zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens in Flüchtlinge aufnehmende Gemeinden des Libanon. Dies ergab eine kleine Anfrage der Unionsfraktion im Bundestag. Eine zeitnahe Überprüfung, wofür das Geld tatsächlich verwendet wird, soll übrigens nicht stattfinden. Dafür soll aber ein mit der Dokumentation des Projektes beauftragter Fotograf die beteiligten Personen ausdrücklich als, Zitat, active and empowered darstellen. Bei einer Infoveranstaltung in Neukölln wurde der SPD-Bürgermeister Martin Hiekel wegen der Errichtung eines Containerdorfes für Flüchtlinge lautstark ausgebuht. Dieses soll am Sanghauser Weg gebaut werden, der bisher hauptsächlich als Erholungsgebiet genutzt wurde. Dort sollen nun 468 illegale Einwanderer untergebracht werden, hauptsächlich aus der Ukraine, Syrien, der Türkei und Afghanistan. Eine Petition gegen den Plan wurde bereits mehr als 6000 Mal unterzeichnet. Dennoch hält das Bezirksamt an dem Vorhaben fest. Nicht nur das Bürgergeld, sondern auch die Altersgrundsicherung wird in Deutschland zunehmend von Ausländern bezogen. Von rund 1,2 Millionen Empfängern hatten im Jahr 2023 gut 301.110 keine deutsche Staatsbürgerschaft. Das sind ca. 130.000 Bezieher mehr als im Jahr 2015. Eigentlich ist die Grundsicherung für Menschen gedacht, deren Rente nicht ausreicht oder solche, die wegen Krankheit früher aufhören mussten zu arbeiten.
Im Libanon sollen nach israelischen Angriffen bereits mehr als 500 Menschen getötet worden sein. Ein Massensterben, das vor allem durch die finanzielle Unterstützung der USA ermöglicht werde. Das sagt etwa der Professor für internationale Konfliktlösung Ibrahim Freihard. Er verurteilt vor allem US-Präsident Joe Biden für seine Kriegspolitik. Denn nun unterstütze Biden nach der Ukraine und Gaza bereits den dritten Krieg in seiner Amtszeit. Nun hat Telegram-Gründer Pavel Durov angekündigt, doch die Nutzerdaten von Telegram offenzulegen. Über die zunehmende Zensur auf Telegram sprach auf 1 mit Aktivist und Megademo-Organisator Martin Rutter.
Ist da bereits eine Ihrer Gruppen betroffen aktuell?
Einer unserer Gruppen nicht, aber einer unserer Admins. Wir haben verschiedene Administratoren, die Gruppen hier auch betreuen. Und dieser Admin, die ein deutscher Staatsbürger mit damals italienischer Nummer ist, wurde alles gesperrt. Das heißt, nicht nur Gruppen, sondern tatsächlich die gesamten Kontakte, die gesamten Verläufe. Und es ist auch bekannt, dass in Deutschland zumindest ein großer mit Vornamen Bernd ganz viele Gruppen auch gesperrt bekommen hat. Und es lässt sich nicht klar herausfinden, woran das liegt. Ich glaube, dass die Argumentation, es handelt sich hierbei nur um kriminelle Tätigkeiten, dass das vorgeschoben ist. Aus meiner Sicht ist das ein bewusster Angriff, hier Kommunikationsinfrastruktur zu zerstören, nämlich Kommunikationsinfrastruktur, die für den Widerstand extrem wichtig ist.
Und das steckt eben Ihrer Meinung nach auch hinter diesen Löschungen. Das ist der Hauptgrund oder das Hauptziel.
Ja, man braucht sich nur anschauen, um vielleicht ein anderes Beispiel zu nehmen, wie Israel jetzt hier tausende technische Geräte in die Luft gesprengt hat, die für die Kommunikation, so behauptet man, der Hisbollah, aber vielleicht auch viele Privatpersonen, die betroffen waren, zerstört hat. Da hat man gesehen, die Zerstörung von Kommunikationsinfrastruktur ist der logische Schritt vor einem anderen großen Schlag. Oder um die Zeiten Coronas herzunehmen, als auf Facebook alles gelöscht wurde, was irgendwie Richtung Spritze oder Richtung Maßnahmenkritik gegangen ist, hat man auch gemerkt, man hat zuerst die Kommunikationsinfrastruktur zerschnitten, hat dort geschaut, dass man keine Leute mehr erreichen kann und dann sind die härteren Maßnahmen gekommen.
Manchen gilt es als Keimzelle des Bündnis Sarah Wagenknecht, das Friedensbündnis im brandenburgischen Havelland. Organisator Bernd Lachmann, vormals Die Linke, geriet in die Schlagzeilen. Er hatte sich geweigert, AfD-Anhänger von seiner Friedensdemo auszuschließen. Aus seiner Bewegung gingen dann einige der ersten BSW-Mitglieder hervor. Doch wie sieht er das Bündnis Wagenknecht heute, anderthalb Jahre nach der Gründung?
Die Stadt Brandenburg an der Havel im Oktober 2022. Das Bündnis für den Frieden demonstriert in der Stadt, die dem Land seinen Namen gab. Mitglieder der Linken und der Bewegung Aufstehen sind dabei. Aber auch AfD-Anhänger und Querdenker. Ein Skandal, jedenfalls aus Sicht der Medien. Einer der Organisatoren ist Bernd Lachmann, seit Jahrzehnten Kommunalpolitiker der Linken. Er will sich nicht beugen.
Anlass für diesen Mediensturm war eben Fotos, die von einer gewissen Sorte von Journalisten gemacht wurden. Man hatte auch in Vorbereitung der heutigen Demonstration aus meiner eigenen Partei der Linken von mir verlangt, alles zu unternehmen, dass diese Leute künftig hier nicht mehr mitlaufen. Und da bin ich einfach anderer Meinung. Es ist eine öffentliche Demonstration. Laut Versammlungsrecht hat hier jeder das Recht teilzunehmen.
Die Linke ist zu diesem Zeitpunkt schon tief gespalten. Anhänger von Sarah Wagenknecht gründeten vor allem in Brandenburg die sogenannten Karl-Liebknecht-Kreise. Dass sie bereits eine neue Partei vorbereiten, bestreitet Lachmann vehement.
Dieser Liebknecht-Kreis soll jetzt nicht irgendwo eine Abspaltungstendenz zeigen, sondern es soll einfach nochmal zeigen, die wir als Parteibasis wollen, dass die Partei das macht, was sie früher gemacht hat, dass sie sich diesem Klientel zuwidmet, für den wir einfach mal auch die PDS gegründet haben. Ne?
Doch das tat die Parteiführung nicht. Im Februar 2023 rief Wagenknecht zur großen Friedensdemo nach Berlin. Ein paar Wochen später treffen wir Dominik Michalkiewicz. Auch er gehört zum Brandenburger Friedensbündnis, ist an diesem Tag in Cottbus. Der Frust, so scheint es, ist gewachsen.
Ich bin selbst auch links, ich bin auch linken Mitglied. Und ja, ich bin enttäuscht. Also es wäre doch jetzt der Zeitpunkt, gemeinsam auf der Straße zu stehen als Friedensbewegung. Und im Grunde genommen kommt das auch unser Kreisverband in Brandenburg-Havel, also der linken Kreisverband, hat leider unseren Ostermarsch nicht unterstützt. Nachbarkreisverband, Potsdam-Mittelmark, hat uns unterstützt. Also es ist praktisch so ein Riss, der durch die Partei und auch durch die Bewegung geht.
Rund ein Jahr später gründet sich das Bündnis Sarah Wagenknecht. Doch ob die Anhänger der ersten Stunde wirklich zufrieden sind? Michalkiewicz ist eines der handverlesenen Mitglieder. Bernd Lachmann ist nicht dabei. Er gehört nun zum Wählerbündnis für Frieden in Brandenburg an der Havel. Bei der Kommunalwahl im Juni gewann es 5% und 2 Mandate.
Der Familie muss es wie ein Wunder vorgekommen sein. Nach über 70 Jahren wurde in den USA nun ein Mann ausfindig gemacht, der als kleiner Junge mit 6 Jahren entführt worden war. Über DNA-Tests und Fotos in einer Lokalzeitung schaffte es seine Nichte tatsächlich, ihren Onkel zu identifizieren. So konnte Luis Armando Albino nach vielen Jahrzehnten der Trennung seinen Bruder, der seine Entführung miterlebt hatte, noch ein letztes Mal vor dessen Tod in die Arme schließen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.